Herzlichen Dank für die Einführung und schön, dass Sie heute Abend alle hier sind, trotz des wunderbaren Wetters. Ich möchte heute Abend über den Gutmenschen sprechen, den Social Justice Warrior. Das ist ein Begriff, der ja hier bereits genannt wurde. Gutmensch heißt das wohl auf Deutsch oder der Social Injustice Warrior, der SIW, wenn man so will. Ich werde also über ihn sprechen und vor allen Dingen über seine Beziehung zur Technologie. Echokammer ist ein Begriff, der häufig verwendet wird, um diese politische Konjunktur der nicht zivilen Gesellschaft adäquat zu beschreiben. Das heißt, eine Gesellschaft, die polarisiert ist, in der es Camps gibt, Stämme gibt, Parteien gibt und andere binäre räumliche Konfigurationen, die mit unterschiedlichen politischen Ideologien und ihren entsprechenden Hashtags miteinander in Konkurrenz treten. Die Leute lassen sich aber dabei gar nicht mehr wirklich aufeinander ein. Sie argumentieren nicht. Sie setzen sich nicht über unterschiedliche Meinungen auseinander, sondern sie werden getrieben in eine Art perpetuierten Tribalismus. Das heißt, es wird nicht mehr eine gemeinsame Menschlichkeit gebildet, sondern es ist eine zerfallene Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft existiert also dieser Gutmensch. Wer ist nun dieser Gutmensch? Oft ist er weiß, männlich, hasst Frauen und hat eine ganz besondere Beziehung zur Technik. Er arbeitet mit unterschiedlichen Medien, die er nutzt, um zu schauen, was es in der Gesellschaft an Ungerechtigkeit und sozialer Ungleichheit gibt. Und er setzt sich über diese Medien mit deren Legitimität auseinander. Er befasst sich entsprechend mit der modernen sozialen Gerechtigkeit, auch mit Blick auf Rasse, Gender, Klasse, Sexualität und so weiter und empfindet all das als Ungerechtigkeit ihm selbst gegenüber. Und selbst, wenn er hingeht und sagt, dass es nicht unbedingt Identitäten sind, auf denen die politischen Rechte basieren sollten, dieses weiße, männliche doch als eine neue Identitätskategorie gilt, der Gerechtigkeit widerfahren muss. Das heißt, er hat eine eigene, häufig ausgesprochen brutale Orientierung gegen Feminismus, queeres Leben und farbige Haut. Sarah Ahmed schreibt, dass selbst feministisch geprägte Sprache in universitären Kontexten aber häufig in einem gleichen Modus vermittelt wird, nämlich als Klage. Das Wort Klage, Complaint im Englischen, ist abgeleitet von Plage oder Pest. Wenn also der Gutmensch hingeht und Ungerechtigkeit anklagt und dann diese ganze lange Liste von Echokammern und politischen Seiten und Positionen anführt, auf die man hören sollte, auf die man sich einlassen sollte, lässt sich auch sagen, dass Gerechtigkeit als orientierendes Prinzip keine Rolle mehr spielt. Allerdings würde ich nicht empfehlen wollen, dass dieses Konzept an sich aufgegeben wird, wenn wir uns mit dem Gutmenschen auseinandersetzen. Vielmehr müssen wir uns einem gesamten Blick stellen, um zu erkennen, wie die Technologie es geschafft hat, diesen meteorologischen Aufstieg an die Macht zu realisieren. hier sehen wir ein vielleicht verstörendes Bild. Und hier sehen wir aber auch genau das Bild des Social Injustice Warrior als aufkommender politischer, kultureller Figur und als zeitgenössisches, technologisches Phänomen. Und zwar nicht, weil hier Technologie genutzt wird oder weil hier jemand gezeigt wird, der mit seinem technischen Gerät rumspielt, sondern weil wir es hier zu tun haben mit jemandem, der das Feld des Sozialen über die Technologie komplett umstrukturiert. Technologien sind Umgebungen, die inhärent sozial ist, in denen sich das soziale Leben entfaltet. Unsere Medientechnologie setzt die Parameter des möglichen. Technologien verändern Wahrnehmungen und die Erfahrung von Zeit, Raum und Distanz. Die Technologie verändert, was es bedeutet, menschlich zu sein und was es bedeutet, eine Beziehung zueinander einzugehen. Das Aufkommen dieses Wesens hat aber nicht nur mit Dialogen zu tun, die infiziert sind oder mit schlechten Debattenkulturen oder mit schlechter Information. Vielmehr müssen wir den Gutmenschen und seine Anhänger sehen, auch im Zusammenhang mit der Tatsache, dass sie zu den Medien Weisen geworden sind. Sie sind diejenigen, die Ahnung haben von Technologie und von Ungerechtigkeit, ist sozusagen die Message. Das heißt, zu verstehen, welche Theorie der Technologie und welche technologische Strategie hier verfolgt wird, ist wichtig, um überhaupt etwas unternehmen zu können gegen eine solche Figur im Namen der Gerechtigkeit. Gleichzeitig ist es wichtig, das Technologische zu erkennen als das absolut Notwendige, als eine elementare Komponente bei der Kultivierung der Bedingungen der Gerechtigkeit. Der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan hat vielleicht nicht realisiert, was er hier losgetreten hat, als er seinen Text Understanding Media schrieb. Ich zitiere daraus: Man becomes, as it were, the sex organs of the machine world, as the bee of the plant world. Und hier dann noch einmal Trump, der Troll. Betrachten wir also den Gutmenschen mit Blick auf den Status als Repräsentant des sexuellen Organs der Maschinenwelt. Das heißt, wir haben hier männliche Intensität und eine Blaupause für die Weltherrschaft. Und wir müssen uns anschauen, wie seine Strategien gestaltet sind. Die Beziehung zwischen Mensch und Maschine und der Mensch und die Weltherrschaft sind eigentlich nicht immer so glamourös. Und das ist ein Teil dieser trügerischen Macht, mit der wir es hier zu tun haben. Die übliche Karikatur des Internet-Trolls ist ja jemand, der zu Hause sitzt bei Mami im Keller mit seinem Computer. Und von dort aus attackiert er die Kommentarspalten wie ein Soldat im Mittelalter, der einen Pfeil und einen Bogen mit sich trug und auf jeden Fall darauf achtete, dass er von einem Turm herunter auf die Feinde schießen kann. Dies ist also das typische Bild dieses Gutmenschen. Er muss im Keller leben, zu Hause, bei Muttern. Das ist eine Art allgemein verbreitete Populärkultur und auch durchaus ein bisschen beleidigend gemeint mit Blick auf Internet-Trolls oder diejenigen, die sich als Frauenfeinde online rumtreiben, diese Boys in Tech und die Tech-Bros. Und natürlich auch andere konservative politische Gestalten, die als Stalker die Öffentlichkeit unsicher machen. Man denkt sich diese Figur eigentlich als politisch ohnmächtig und deswegen kompensiert sie. Sie hat nicht wirklich gesellschaftliche Macht in der echten Welt, also offline, und deswegen agiert sie online. Hier sehen wir ihn noch einmal, das Paradebeispiel für den Gutmenschen im Keller zu Hause bei Muttern. Der Mem-Generator zeigt einen Freak, einen jungen Mann, der alleine sitzt in einem Zimmer, was von Holzpaneelen umgeben ist und einen Computer zur Verfügung hat. Offensichtlich hat er seit Jahren schon kein Sonnenlicht mehr gesehen. Wir haben hier die Techies, die wütenden, stillen Programmierer, die Alt-Right-Jungs und Männer. Und eine ganz typische Reaktion auf sie ist es, ach, einfach ignorieren. Auf jeden Fall nicht auch noch füttern. Dieser Ansatz mit Blick auf den Gutmenschen bedeutet aber quasi eine Infantilisierung. Man nimmt ihn nicht ernst und vor allen Dingen aber ignoriert man mit einem solchen Ansatz die politische Bedeutung dieser technologischen Assemblage. Und man leugnet, dass hier tatsächlich aktiv Position bezogen wird, indem man selbst nicht aktiv Position bezieht. Ein schönes Beispiel dafür, dass dies nicht das richtige Prozedere sein kann, ist der Fall von James Damore vom Sommer 2017, der ein Memo in einem internen Google Message Board gepostet hatte und dann gefeuert wurde. Dieses Memo wurde als Google Diversity Memo bekannt und er argumentierte, dass Frauen in der Welt der Technik vielleicht deswegen nicht so stark vertreten sind, weil sie biologisch einfach weniger in der Lage sind, als Ingenieurin zu arbeiten. Demo hat mittlerweile Klage eingereicht und beklagt, er sei Opfer einer Hexenjagd geworden. Aber seine Trolling-Aktivitäten sind eben nicht nur parasitische Verfolgung oder Exklusion, sondern vielmehr Capacity-Building, etwas, was darauf abzielt, eine Welt zu schaffen, die ihn eben nicht mehr als Abfall behandelt. Mit anderen Worten, er betreibt sein eigenes Unternehmen. Die zweite Strategie ist das Austrocknen der sozialen Batterien oder der Batterien überhaupt. Hier haben wir dann die Troll Factory, das Headquarters, sieht man hier auf dem Bild in der Savushkina Street in St. Petersburg, als ein wunderbares Beispiel. Hier wurde sozusagen eine Art Fantasiewelt geschaffen, in der Trolls arbeiteten, die sich zu den gesellschaftlich relevanten Themen äußern sollten, und zwar mit starken Meinungen zum Thema zum Beispiel Waffenkontrolle, Abtreibung und vieles andere. Die IRA, die Internet Research Agency, war aber nicht nur eine Kammer für die Produktion von Fehlinformationen, sondern es war tatsächlich eine technologische Institution, eine tatsächliche Fabrik mit einem eigenen Hauptquartier, mit Bewerbungen, mit Beschäftigten, die bezahlt wurden für ihre technischen Missionen. Hier wurde also nicht nur Fehlinformation oder Missinformation und Unruhe produziert, sondern auch ein ablenkender Diskurs mit Blick auf die Gesellschaft, der da besagte, die sozialen Spaltungen innerhalb der Gesellschaft seien unüberwindbar. Und hier haben wir dann also diese rechten Hassprediger als Bots oder bezahlte Trolls, die aufgreifen, was einst links kritisiert wurde als Ungerechtigkeit, Und Linke gehen hin und retweeten dann die Fake News der russischen Trolls aus dieser russischen Trollfabrik und lassen sich einbeziehen in diese langwierigen politischen Debatten mit Bots, die sich endlos fortsetzen und kein Ende finden. Und damit haben wir letztendlich einfach nur den Prozess der Ermüdung der ansonsten liberalen Linken gestartet. Liberale Feministinnen und Feministen finden sich also entsetzt und ermüdet und müssen sich dann zunehmend auch um sich selber sorgen. Und das ist das, was sie dann miteinander teilen. Tipps, wie man sich pflegt im Zeitalter Trumps. Hier werden zum Beispiel dann Initiativen ergriffen wie die liberale Blockade. Das sind sozusagen Blockade Communities, die eine neue Lebensform praktizieren, Formen, in denen es eben keine aktuellen Veranstaltungen gibt, keine Nachrichten, keine sozialen Medien, keine Radioberichte, keine Schlagzeilen und keine politischen Diskussionen. Die Leute treffen sich vielleicht im Café und sagen sich gegenseitig nur, bitte erzähl mir nichts aus der wahren Welt. Mit anderen Worten, die Neoliberalen kriechen aus dem Bild raus und dann hat man dann ein Machtvakuum, was diesen Social Injustice Warriors noch zur Verfügung bleibt. Sie können es besetzen. Und gleichzeitig geht der Kampf um die soziale Gerechtigkeit weiter, aber ein Teil des Lärms, der dabei erzeugt wird, wird abgeschaltet oder ausgeblendet. Meine dritte Strategie oder die dritte Strategie, die ich vorstellen möchte, lautet: soziale Gerechtigkeit obsolet machen und die kaputten Maschinen ersetzen. Wenn man diese Anschuldigung der Ungerechtigkeit nicht steuern kann, dann muss man einfach die Quelle der Anschuldigung ersetzen. Und darin besteht dann die dritte Strategie. Hier können wir Milo Yiannopoulos zitieren, das Breitbart Pin-Up, eine der wichtigsten Stimmen hinter dem Sexodus. Das ist eine Bewegung für Männerrechte, die sich auf den Zettel geschrieben hat, dem Feminismus ins Herz zu stechen. Hier gibt es Aussagen wie zum Beispiel: wir sehen das Aufkommen des Feminismus auf fatale Weise verquickt mit dem Aufkommen oder mit der stärkeren Nutzung von Videospielen, Internetporn und in Zukunft natürlich auch Sexroboter. Witzig, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil sie lachen hier im Publikum manchmal über Dinge, die ich überhaupt nicht lustig finde, und über andere Dinge, die ich lustig finde, lachen sie nicht. Anyway, Milo spricht hier von einer technologischen Lösung in der Auseinandersetzung mit der Klage über Verfolgung, Belästigung und sexuelle Gewalt. Und er sagt, die alte Technik muss ersetzt werden. Frauen sind eine obsolete Technik. Frauen werden also hier positioniert als einfach nur ein anderes technisches Instrument in einer langen Reihe von Medientechnologien. Aber die Frauen als technologische Tools sind ein bisschen außer Kontrolle geraten. Sie machen nicht mehr, was sie machen sollen. Sie machen, was sie wollen. Das heißt, sie kümmern sich auf der einen Seite um entspannte Spiele, die eine Verbindung herstellen zwischen unterschiedlichen Menschen und Communities. Aber sie können auch als Bilder gesehen werden, die eben nicht reden oder in jedem Fall keine Widerrede geben. Oder man kann Roboter lieben, die brauchen keine Pflege und die beklagen sich auch nicht über Ungerechtigkeit. Wir haben ein ähnliches Argument auch bei Mr. Trumps Arbeitsminister, der allerdings die kaputten Teile auch mit Blick auf die Arbeiterklasse sieht. Und mit Blick auf die Alten und mit Blick auf die rassenkonstruierten. Andrew Pulster lobt die Tugenden von Robotern als Beschäftigten, die besser sind als Menschen. Hier ein Zitat von ihm auf dem Screen. Die Alt-Right bezieht sich auf den Feminismus gerne als Krebs im sozialen Gefüge. Aber es gibt in der Rhetorik der Alt-Right auch noch einen anderen versteckten Diskurs über Technologie und Frauen. Roboter und Sexbots und Videogames sind für die Alt-Right neue Medien, die die Möglichkeit bieten, diese Klagen über Ungerechtigkeit so zu managen, dass sie sich nicht länger gegen sie richten. Die Feministin ist in diesem Kontext als Hacker gezeichnet und als Hijacker, die ihren Virus verbreitet. Wir können uns, glaube ich, der Diskussion über all diese Fragen nicht länger entziehen. Wir können eigentlich nicht hingehen und es einfach geschehen lassen. Oder es einfach nur leugnen. Und deswegen lautet meine Schlussfolgerung, dass der Aufstieg des Social Injustice Warriors technologisch ist. Und wenn man ihn niederringen will, dann muss man sich aber auch den anderen Aspekten des Phänomens widmen. Es geht also nicht mehr nur um eine bestimmte Rahmung von sozialer Gerechtigkeit oder die Entwicklung einer Gegenstrategie, sondern wir müssen die soziale Gerechtigkeit so konfigurieren, dass sie eben nicht als Klage allein registriert wird. Wir müssen also Widerstand leisten, indem wir uns weigern, uns mit dieser kaputten Maschine zufrieden zu geben oder selbst zu dieser kaputten Maschine werden, die neu geladen werden muss. Die Leute, die wie Maschinen aber behandelt werden, sind dieser Tatsache müde. Sie wollen nicht länger, dass man einfach auf sie einredet. Und sie wollen nicht einfach hinnehmen, dass sie keine Möglichkeit haben, selbst zu sprechen. Insofern müssen wir die Sprache der Maschine kooptieren, um zu verstehen, wie sich das aktuelle Machtungleichgewicht gestaltet. Das ist sozusagen die neue Romanze von Big Data und Sexbots, KI, Siri und Alexa. Wir könnten hingehen und sagen, macht's doch einfach selber. Aber das ist keine feministische Antwort. Insofern müssen wir eben mehr tun, als einfach zu sagen, nein, nein, Alexa, nein, nicht Sexbot. Ich mach das. Die Ablehnung und die Diagnose einer politischen Kultur, die zerbrochen ist durch Echokammern, steht nicht alleine als Element des Technologischen, als einer Machtform. Vielmehr ist das Ganze verbunden mit einer bestimmten Wahrnehmung der dialogischen Öffentlichkeiten und der Medienräume. Wir sind umgeben von einer bestimmten Art männlicher Figur, die sich ganz stark einlässt auf die Technologie und die technologische Nutzung. Und das Aufkommen und Erstarken des Gutmenschen erfordert nicht, dass wir noch intensiver zuhören oder dass wir ihn einladen, ein gutes Gespräch im öffentlichen Raum zu führen. Ich würde vorschlagen, dass wir das aufgeben, was wir als Spuren eines kontrollierenden liberal-demokratischen Prinzips der Etikette wahrnehmen. Denn ich glaube, das Bedrohlichste wären die Koalitionen der zerbrochenen Maschinen, bis das feministische und sozialistische Projekt einer anderen technologischen Welt entstehen kann. Vielen Dank.